Ja, guten Tag, ich bin Angelika Westerwelle. Ich bin noch keine Politikerin, ich will eine werden. Ich bin Unternehmerin vom Beruf, habe Wirtschaftswissenschaften und Geschichte, Politik studiert, beides auch abgeschlossen. Das Geschichtsstudium in England mit einem Master in International Relations und danach ein Diplomkaufmann, so ist mein Titel, in Deutschland gemacht und in den USA ein Aufbaustudium zum Master of Public oder in Public Administration heißt es und habe dann promoviert in Wirtschaftswissenschaften in Aachen. Ich habe viele Jahre mittelständische Firmen geführt, war auch in der Unternehmensberatung bei Boston Consulting und bin jetzt Investorin und Unternehmerin, die in andere Firmen, auch in Startups investiert. Und ich will in die Politik, weil ich der Meinung bin, dass Menschen mit einem anderen Erfahrungshintergrund als nur Berufspolitiker in die Politik gehören. Ich habe mich immer für Politik interessiert, war früher auch, ich war mal im RCDS sehr aktiv, AStA aktiv. Also mich hat halt Politik immer interessiert und begleitet. Und die Möglichkeit jetzt zu haben, etwas gestaltend zu machen, das reizt mich. Und ich hoffe, dass ich neue Ansätze und auch andere Ansätze in die Politik einbringen kann.
Der RCDS ist der Ring christlich-demokratischer Studenten, das nur als Kontextinfo für unsere HörerInnen. Steigen wir direkt in die Themen ein. Zuerst wollte ich mit Ihnen über typische studentische Themen sprechen. Da kommt sofort die Pandemiesituation an den Hochschulen in den Kopf. Da haben wir, finde ich, gerade eine ganz absurde Situation. Einerseits darf ich als Student ohne Maske, ohne Abstand in Clubs zu Tausenden feiern. Andererseits sagt unsere Uni, naja, im Wintersemester sind ungefähr die Hälfte der Veranstaltungen nur in Präsenz. Empfinden Sie das als eine gute Prioritätensetzung aktuell?
Nein. Und ich verstehe sie auch nicht. Also ich verstehe sie wirklich nicht. Ich unterstelle mal, dass die Uni auch eine hohe Impfquote hat. Die muss
85% aktuell etwa?
Ja, das ist mehr als in der Bevölkerung. Sie wissen, dass ich sehr engagiert dafür bin, dass wir deutlich höher werden, auch in der Bevölkerung. Und ich kann es nicht verstehen. Ich kenne die Hintergründe nicht, die Uni dazu bewegen. Ich kenne auch das im Bereich der Schule nutzen. Gut, da sind es Kinder. Da ist es noch was anderes. Da sind viele ungeimpfte Kinder. Ich verstehe das nicht. Und ich plädiere auch sehr stark dafür, dass man das abschafft. Das ist eine gespenstische Atmosphäre eben in der Halle gewesen, als ich zu Ihnen kam. Da ist jedes studentische Leben erlahmt. Die Leute stehen da oben. Das hat was Kafkaeskes. Das muss aufhören. Und ich bin der festen Überzeugung, dass mit einem vernünftigen Frischluftkonzept und Impfung und 3Gs oder 2Gs das ganze Thema ja auch beherrschbar ist. Und deswegen plädiere ich sehr stark dafür. Sie haben fast 2 Jahre keine Universität besucht. Also Präsenz besucht und das geht nicht.
Die Corona-Tests werden ab dem 11. Oktober ja kostenpflichtig. Gleichzeitig gilt jetzt diese 3G-Regel auch an allen Hochschulen. Deshalb hat unsere Universität uns jetzt vor kurzem geschrieben, naja, weder das Land noch die Uni werden aber für ungeimpfte Studierende die Corona-Tests bezahlen, um zum Beispiel an Prüfungen teilzunehmen oder Veranstaltungen zu besuchen. Finden Sie das auch richtig?
Man muss unterscheiden zwischen Ungeimpften, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Da brauchen wir meines Erachtens Sonderregelungen. Die müssen dann auch im Rahmen der Universität gelten. Ich bin da sehr dafür, dass da dann auch die Kosten der Tests übernommen werden. Bei all denen, die sich nicht impfen lassen wollen, aus welchen Gründen auch immer, bin ich schon der Meinung, dass die Solidargemeinschaft ihnen dann auch die Kostenerstattung der Tests verweigern kann, ja.
Okay, klare Aussage. Dann nächstes Thema BAföG. Immer weniger Studierende bekommen BAföG. 2012 waren es noch 1 Million. Jetzt piept hier im Hintergrund an der Baustelle Uni Bielefeld irgendein Fahrzeug, nur dass sich niemand wundert. 2012 waren es noch 1 Million Studierende, die BAföG bekommen haben. Im letzten Jahr nur noch etwas über 600.000. 2019 hat die Bundesregierung aber da noch eine Trendumkehr beschlossen, angekündigt, zu der ist es offensichtlich nicht gekommen. Was läuft da schief beim BAföG?
Da bin ich wahrscheinlich überfragt, weil ich mich zu lange mit diesen Themen nicht beschäftigt habe. Das kann daran liegen, dass Löhne gestiegen sind und elternunabhängige oder elternabhängiges BAföG, also dass die dass die Eltern gehaltsmäßig vielleicht rausgefallen sind und dass da an den Grenzen neu adjustiert werden muss. Das könnte ich mir vorstellen. Aber um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht, weil ich mich mit dieser Thematik bisher nicht beschäftigt habe.
Okay, trotzdem eine kurze Nachfrage, denn ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden in der Neuen Westfälischen. Da sagen Sie, der BAföG-Antrag muss drastisch vereinfacht werden. Was meinten Sie denn da genau?
Ja, ich meine damit, dass es, also nach dem, was ich gehört habe von Leuten, die studieren, sagen sie mir, dass es sehr aufwendig ist, einen BAföG-Antrag zu stellen, dass es dann so aufwendig ist, dass man es teilweise nicht macht, wenn man es irgendwie anders hinkriegt. Und das kann es natürlich nicht sein, wenn es an eben, es ist ja eh mein Anliegen, dass wir Bürokratie zurückfahren, dass wir Dinge vereinfachen, dass wir auch viele Dinge in leichter Sprache machen, dass Menschen auch wirklich verstehen, was sie da jetzt gerade tun. Das geht weit über BAföG natürlich hinaus. Und dass man das dann eben auch für die BAföG-Anträge macht, das ist für mich dann eine Selbstverständlichkeit.
Okay, dann kommen wir zum Wohnen. Mit dem Thema haben Sie sich etwas mehr beschäftigt.
Ja.
Mietwohnungen, WG-Zimmer, die sind ja auch für Studierende aktuell rar, vor allem wenn es günstig sein soll. 2019 war Bielefeld die Stadt in NRW, in der die Mieten am stärksten gestiegen sind, habe ich nochmal nachgeschaut. Wie möchten Sie dafür sorgen, dass Studierende es sich auch künftig leisten können, nach Bielefeld zu ziehen?
Naja, ich wäre sehr dafür, dass wir Studentenwohnheime bauen. Punkt. Also es hat aus meiner Sicht drei Effekte. Studentenwohnheime kann ich so gefördert bauen, dass sie für Studenten erschwinglich sind. Das kann ich so kalkulieren. Oder ich kann es auch subventionieren als Staat. Das hat wiederum den Vorteil, dass die Studenten idealerweise relativ uninah auch untergebracht sind. Und ich selber habe viele Jahre in Studentenwohnheimen gewohnt. Sie schließen da auch Freundschaften fürs Leben, weil sie natürlich in WG-ähnlichen Situationen sind. Also wir hatten damals so eine Lösung, das waren 15 Zimmer pro Etage und jeweils 5 Leute teilten sich Küche und Sanitätseinrichtungen und natürlich ergeben sich daraus Freundschaften, die ein Leben lang halten. Und das finde ich ohnehin immer besser, als irgendwo in einer Stadt in einem Zimmer zu hocken und dann vielleicht auch noch in einer Pandemiesituation. Also von daher bin ich ein großer Verfechter, dass wir den Wohnheimsbau wieder aufnehmen. Und der dritte Effekt ist, es entlastet den normalen Wohnungsmarkt natürlich.
Also bauen als die Hauptlösung. Jetzt beschweren sich die Studierendenwerke in Deutschland schon seit Jahren, dass sie unterfinanziert sind. Hat die CDU die Studierendenwerke zu lange allein gelassen mit diesem Bauproblem?
Naja, das sind ja Länderthemen und diese Länder, also die CDU ist jetzt seit 4 Jahren hier. Ich bin nicht im Detail darüber informiert, was in den 4 Jahren gemacht wurde. Ich weiß nur, dass es gemacht werden muss, wenn wir Wohnungsmärkte entspannen wollen in den Städten. Die andere Variante, die man machen könnte, ist aber, das ist alles Quatsch, weil wenn der Wohnraum knapp ist, muss ich bauen. Es gibt dann keine andere Lösung. Ich kann hingehen und kann größere Wohnungen, die frei werden, in WGs umwandeln und ähnliches, aber das sind alles irgendwo nicht planbare Einzelfälle. Sowas wird ja auch schon gemacht, aber wenn der Markt eben trotz allem nicht reicht, müssen wir bauen. Und wenn das Thema staatliche Unterstützung braucht, dann muss man den Staat da entsprechend fördern. Und ich bin ehrlich gesagt nicht informiert darüber, was gemacht wurde in den letzten 4 Jahren oder was nicht. Nur da Bauen etwas länger dauert, hätte man die Weichen schon wahrscheinlich vor 4 Jahren stellen müssen.
In Berlin, wo Sie selbst auch einen Wohnsitz haben, gibt es am 26. September einen Volksentscheid, ob große Wohnungskonzerne mit über 3000 Wohnungen vergesellschaftet werden sollen. Davon halten Sie nichts, nehme ich mal vorweg. Warum?
Ja, weil es dieser untaugliche Versuch ist, das Kapital einzufangen. Es funktioniert nicht. Wenn sie es vergesellschaften, dann nützt es denen, die dort wohnen. Aber es nutzt ja all denen nichts, die Wohnraum brauchen.
Aber wäre das nicht eine klare Ansage an die Konzerne, dass sie die Mieten nicht in die Höhe treiben dürfen?
Ja, aber es sind ja nicht die Konzerne, die sie in die Höhe treiben. Es ist die Nachfrage der Leute, die eben bereit sind, zu höheren Mieten auch diese Wohnungen zu nehmen. Es ist ja der Zuzug in Berlin. Es sind ja teilweise 50.000 Leute jedes Jahr dort zugezogen vor der Pandemie. Und für diese Leute muss dann Infrastruktur bereitgestellt werden und Wohnraum bereitgestellt werden. Sonst verdrängen sie die Leute, die da wohnen, weil bei jedem Mieterwechsel kommen Leute und sind bereit, mehr zu zahlen. Das ist nun mal die Marktwirtschaft. Wenn sie jetzt das ganze Thema deckeln, dann würde ich doch auch als Konzern nicht hingehen und in einer Stadt, in der die Mieten gedeckelt sind oder wo ich sogar damit rechnen muss, dass meine Investition hinterher enteignet wird, dann würde ich da doch einfach nicht bauen. Oder wenn ich merke, dass dieser ganze Markt nicht mehr attraktiv ist als Investor, weil es eben am Ende des Tages auf eine Mini-Rendite hinausläuft oder auf eine Enteignung, ja, dann gehe ich in ein anderes Geschäftsfeld mit dem Geld. Und das wird immer vergessen. Das Geld ist wie ein Vogel. Das kann hinfliegen, wohin es will auf der ganzen Welt. Und das muss ich anlocken, dass es investiert, das kann ich nicht mit Verboten, Deckelungen oder Enteignungen dazu bewegen, sondern ich muss Anreize setzen.
letzte Frage dazu. Also ganz klares Nein bei Vergesellschaftung. Ja, trotzdem bin ich auf einen Widerspruch gestoßen, weil das unionsgeführte Verkehrsministerium, das hat seit 2009 über 1600 Enteignungsverfahren eingeleitet, um Autobahnen zu bauen. Auch in NRW werden noch heute teilweise ganze Dörfer platt gemacht. Dort ein anderer Grund, um Kohle abzubauen. Warum ist das okay, aber wenn es ums Wohnen geht, dann nicht?
Weil da ja nationale Aufgaben dem Ganzen entgegenstehen. Also es ist ja eine nationale Aufgabe, Straßen zu bauen, oder es ist eine nationale Aufgabe, Energie zu schaffen oder Energie zu erzeugen. So, und in dem Rahmen gibt es Enteignungsverfahren, natürlich gegen Bezahlung. Also die Leute bekommen dann Geld dafür. Aber es sind sehr hohe Hürden, bevor man enteignen darf. Und es gibt sehr lange Möglichkeiten, auch dagegen Einspruch zu erheben. Aber am Ende des Tages sind diese Enteignungen möglich. Und im Bereich Wohnraum ist es nicht möglich, weil es ein privater Vertrag ist zwischen Wohnenden und zwischen, es ist ja in dem Sinne keine staatliche Aufgabe.
Aber ein Grundrecht, würden viele sagen. Aber okay, Ihre Meinung?
Ja, aber nochmal, die Menschen nehmen das Grundrecht wahr, von einem Ort in einen anderen zu ziehen. Sie haben, wo sie herkommen, eine Wohnung gehabt. Ja, sie lassen die Infrastruktur, die für sie an diesem Ort, von dem sie kommen, mal vorgesehen wurde, verfallen und zwingen die Öffentlichkeit, den Steuerzahler, da wo sie hinziehen, dafür zu sorgen, dass es ihnen da auch gut geht. Ja, das heißt, wir haben auf dem Land sterbende Kitas, wir haben sterbende Freibäder, wir haben sterbende Schulen, wir haben alle diese Dinge, weil Menschen das Recht sich herausnehmen, in die Städte zu gehen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich will dieses Recht ja gar nicht beschneiden. Aber die Menschen müssen auch Verständnis dafür haben, dass man nicht nur wegen dieses Willens dann hingehen kann und Konzerne oder private Unternehmen enteignen kann, weil sie jetzt auch noch das Recht haben wollen, entsprechend günstig, wie sie das vielleicht von zu Hause her kennen, zu wohnen. Das funktioniert eben nicht als Gesellschaft. Dann sind sie im Sozialismus.
Lassen wir so stehen. Nächster Themenblock, Klimakrise. Sie haben mal gesagt, der menschengemachte Klimawandel ist die größte Bedrohung der Menschheit aktuell.
Ja.
Die Zeit drängt. Was möchten Sie, was möchte die CDU in den nächsten 4 Jahren dagegen unternehmen?
Naja, wir haben ja die Pariser Klimaziele unterzeichnet. Wir sind beteiligt am Green Deal über Ursula von der Leyen. Also wir wollen alle, wir haben den Kohleausstieg verhandelt. Uns geht es darum, dass wir jetzt die Transformation im Bereich Energieerzeugung voranbringen, dass wir die Verkehrswende im Sinne einer Antriebsänderung voranbringen, dass wir in neue Technologien investieren, dass wir die Wirtschaft, dass wir Anreize setzen, dass die Wirtschaft diese Ziele auch erreicht. Kann. Wir haben energetische Zwangssanierung bei Eigentümerwechsel bei Wohnungsbaugesellschaften ja auch in unserem Wahlprogramm mit drin. Und das, also wir werden alles tun, dass wir diese Klimaziele, die wir gesetzt haben, erreichen und idealerweise sogar vorher erreichen, wenn es möglich ist.
Jetzt zeigen Umfragen, Wahlergebnisse immer wieder, vor allem junge Leute, die nehmen Ihnen, nehmen das der CDU einfach nicht ab und sagen, nein, die CDU hat einfach nicht genug gemacht gegen die Klimakrise in den letzten Jahren und in den letzten Jahrzehnten. Haben die nicht einen Punkt? Haben sie wirklich genug gemacht?
Ja, das Narrativ ist wunderbar, aber ich verstehe nicht, wie es sich begründet. 1990 wird ja immer als Referenzpunkt gesetzt. 1990 hatten wir 100. Ja, 100 als Wirtschaftsleistung. Und das Ziel des Pariser Klimaabkommens war ja von diesen 100 von 1990, also auch Schadstoffausstoß 100, auf 60 zu kommen. So, wenn man sich jetzt aber mal die Entwicklung anguckt zwischen 1990 und 2020, dann hat sich die Wirtschaft oder das, was ausstößt, fast verdreifacht. Das heißt also, wenn man jetzt nichts gemacht hätte, wären nicht 100, sondern irgendwo 270, 80 eigentlich das Ausstoßniveau von heute. Wir sind aber bei einem Niveau von 60. Und ich streite mich jetzt nicht, ob wir jetzt 63 nur erreicht haben oder doch die 60 oder ob es Corona war. Aber wir sind eben nicht bei 280. Und die Maßnahmen dazwischen, ob das FCKW-Verbote sind, ob das Emissionsgrenzwerte und Filtergeschichten, also die ganzen Umweltmaßnahmen, die Katalysatoreinführung, diese ganzen Maßnahmen, die in den 30 Jahren gelaufen sind, sind ja von den bisherigen Parteien gemacht worden, von meiner Partei, genauso wie auch von den Sozialdemokraten und wenn die Grünen beteiligt waren, auch von den Grünen. Das heißt, man hat ja schon die ganzen Jahre für Umweltschutz und gegen Klimawandel was gemacht. Was man nicht ausreichend gemacht hat, ist das CO2-Thema. Und man hat auch erst in den letzten Jahren richtig erkannt und vielleicht auch verinnerlicht, dass das der entscheidende Treiber ist. Und deswegen bin ich ja auch sehr zuversichtlich, dass wir, weil wir es jetzt alle erkannt und verinnerlicht haben, mit den gleichen Maßnahmen, gegebenenfalls mit etwas intensiverem Druck und härteren Zielen, auch dieses Thema in ausreichender Zeit in Angriff nehmen können.
Sie klingen optimistisch, was das Klimaziel angeht. Die Fakten sprechen ja eine bisschen andere Sprache.
Ja, Moment, ich bin nicht optimistisch, was das Klimaziel angeht, wenn es uns nicht gelingt, den Bürokratieabbau voranzutreiben, wenn es uns nicht gelingt, auch Klagewege zu verkürzen etc. Weil was ich ja insbesondere den Grünen vorwerfe, ist, dass sie zwar aggressive Ziele reinschmeißen, aber im Grunde genommen, wenn es dann ins Konkrete geht, man auf die gleichen Bürgerinitiativen vor Ort trifft, die wiederum dann Dinge auf Klagewege schieben, sodass man Jahrzehnte braucht, um irgendwas zu machen. Die ICE-Strecke zwischen München und Berlin hat 26 Jahre gebraucht. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, werden wir die Klimaziele nicht erreichen. Und da müssen wir alle miteinander arbeiten und da müssen sich auch alle zurücknehmen. Sonst wird das von der Seite her nicht.
Frau Westerwelle, Sie sagen Bürokratieabbau, dann lassen Sie uns über Bürokratie sprechen. In NRW, wo die CDU mitregiert, müssen Windräder aktuell einen Abstand von 1,5 Kilometern zu Wohnhäusern haben, hat die Landesregierung neu eingeführt. Mülldeponien müssen nur 500 Meter, Kohlekraftwerke nur 700 Meter Abstand haben. Ist das nicht eine Bürokratie, die Sie eigentlich wieder abschaffen müssten, wenn Ihnen das so wichtig ist?
Naja, eine Mülldeponie macht keine Geräusche, nicht, und wirft keine Schlagschatten. Also das ist ja genau dieser Punkt. Wenn die Menschen, sind, ja, der war heute auch nicht mehr. Wenn die Menschen dann konkret gefragt werden, dann wollen sie alle Windräder, aber natürlich nicht vor ihrem Garten. Und sie wollen nicht im Schlagschatten leben. Und über das Artensterben wollen wir hier ja gar nicht reden. Also müssen wir da einen Kompromiss oder eine Lösung der verschiedenen, wie ich finde, auch durchaus legitimen Interessen. Es gibt auch Leute, die eben krank werden, wie sie meinen oder wie sie es auch objektiv werden, in der Nähe von Windrädern. Also müssen wir diese Dinge ja als Politiker auch ernst nehmen. Mein Vorschlag ist, dass wir diese Repowering-Phase, die wir haben, jetzt nutzen und tatsächlich sogar einzelne Windräder zurückbauen. Und dass wir Windparks machen. Und diese Windparks machen da, wo wir diese Abstandsgrenzen einhalten können, dafür dann aber zig oder hunderte Windräder auf engstem Raum, also in dem Mindestabstand der Rotorblätter zueinander bauen. Und dass wir den Leuten, die jetzt ihr eigenes Windrad zurückbauen, was vielleicht im Dorf Schlagschatten wirft oder ähnliches, dass wir denen eben halt dann eben eines dieser Windräder in einem der Parks zur Verfügung stellen und dass wir das dann möglichst regional machen. Und dann müsste es auch möglich sein, diese 1 Kilometer oder 1,5 Kilometer Abstand einzuhalten, weil diese Flächen gibt es. Und wenn wir hingehen und irgendwelche Berghänge, die jetzt eh geschädigt sind, für sowas nutzen, statt sie wieder aufzuforsten, nur mal als Beispiel.
Anderes Thema, Sie haben es eben selbst gesagt, beim CO2 wurde vielleicht doch zu spät reagiert, beim Thema CO2. Ein konkreter Vorschlag, eine konkrete Maßnahme dagegen wäre ja ein generelles Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Ich habe mal nachgeschaut, Tempolimit 130 würde pro Jahr, also nur auf Autobahnen, 1,9 Millionen Tonnen CO2 einsparen, sagt eine Studie des Umweltbundesamtes. Ist das noch zeitgemäß, dass alle einfach so rasen dürfen auf der Autobahn?
Sagen wir es mal so, es gibt ja nicht mehr viele Strecken, also die Argumentation kennen Sie auch. Und ich sage es mal so, wenn wir alle elektrisch oder mit Wasserstoff oder Synthetic Fuels oder sowas fahren, warum sollte man dann die Geschwindigkeit begrenzen? Geschwindigkeit treibt ja auch Innovation.
Davon sind wir ja noch sehr weit weg.
Ja, ich will das nur damit sagen. Ich persönlich habe da mittlerweile kein Herzblut mehr, was das Thema Tempolimit auf Autobahnen angeht. Ich weiß nur, dass es ein Innovationstreiber war für die Qualität der deutschen Automobilindustrie, weil sie natürlich andere Limite auch austesten mussten. Und deswegen sind Autos in Deutschland auch besser als in anderen Ländern. So, jetzt muss man da überlegen, wie man damit umgeht. In einem Zeitalter, wo wir in jedes Auto eigentlich einspeisen könnten, welches eine angepasste Geschwindigkeit ist, gibt es aus meiner Sicht zusätzlich auch keinen Grund, ein allgemeines Tempolimit zu machen auf den Autobahnen. Aber ich bin, ehrlich gesprochen, habe ich da eine Wischiwaschi-Meinung zu. weil ich sage, de facto kann man kaum noch schneller fahren. Ich weiß es nicht, was ich dazu meine. Instinktiv lehne ich es ab, weil ich solche Verbote ablehne und weil es ja nicht mit 130 getan ist, sondern weil es ja dann auch in die Städte geht, wo man dann wieder auf andere Geschwindigkeiten runtergehen will. Und dabei ist bei den augenblicklichen, wenn Sie sagen, wir sind noch nicht bei der Antriebswende, dann ist es bei den augenblicklichen Geschwindigkeiten aber tatsächlich so, dass der Wirkungsgrad der Motoren irgendwo in dieser Gegend um 50 bis 70 am besten ist, wir also da am wenigsten ausstoßen. Also wenn wir jetzt rein aus Klimagründen angehen, müssten wir überall sicherstellen, dass die Autos mit 50, 60 Stundenkilometer fahren können, möglichst staufrei. Das ist nämlich ein Vorwurf, den ich im Moment auch mache, auch gerade hier in Bielefeld. Wenn ich das Klima schützen will, dann kann ich nicht 25 Baustellen zur gleichen Zeit machen und überall verengen. Das hat andere Hintergründe. Aber man opfert da einen Teil des Klimaschutzes, um andere Ziele damit durchzusetzen. So, und dann sage ich, dann können wir uns auch noch ein paar Jahre gedulden, bis wir alle die Antriebswende vollzogen haben. Und dann kann man weiter den Leuten auch diese Freiheiten erlauben, notfalls mitten in der Nacht mit ihrem E-Auto auch 200 zu fahren, wenn ihnen danach ist.
Frau Westerwelle, ein letzter Themenwechsel. Ich wollte mit Ihnen über Ihr Gerechtigkeitsempfinden sprechen, darüber etwas mehr herausfinden. Sie haben früher große Vermögen verwaltet, haben Sie erst?
Ich habe keine großen Vermögen verwaltet.
Dann stellen Sie es kurz klar.
Ich bin Unternehmerin gewesen oder bin es immer noch. Also ich habe früher Firmen geführt, an denen ich auch beteiligt war, und jetzt investiere ich in Firmen.
Heute investieren Sie selber. Danke für die Klarstellung, aber Sie kennen es jedenfalls, Verantwortung über größere Vermögen zu haben. Ich habe mal nachgeschaut, in Deutschland besitzen heute die drei reichsten Familien mehr als die komplette ärmere Hälfte der Bevölkerung. Empfinden Sie diese große Vermögensungleichheit als ein Problem?
Nein.
Warum?
Nein. Weil die Vermögen aller gestiegen sind in den letzten Jahrzehnten. Und was, das ist ja dieser alte sozialistische Spruch, was habe ich davon, wenn ich jetzt die drei Familien schlachte und wir uns über das Erbe hermachen, dann kriegt jeder 100 Euro mehr oder 200 Euro mehr. Und am Ende des Tages haben wir die Unternehmen vernichtet, für die diese Vermögen ja stehen. Es wird ja immer so ein Dagobert-Duck-Bild gemalt, dass da irgendwelche Leute auf ihren Goldhaufen sitzen und Champagner schlürfen. Das Vermögen ist ja Sachvermögen im Großen. Ja, also das sind ja meistens dann Firmen oder Beteiligungen an Firmen. Das sind Buchwerte, die die Leute dann besitzen. Das ist ja jetzt nicht irgendwie, die sitzen nicht in irgendeinem Goldtresor. Und diese Firmen schaffen Arbeitsplätze, diese Firmen zahlen Steuern, die Menschen, die in den Firmen arbeiten, zahlen Steuern. Und das ist das, was ja auch wiederum zu unserem Wohlstand insgesamt beiträgt. Und vor dem Hintergrund ist das ein viel komplexeres Thema, als einfach zu sagen, wir machen jetzt die Reichen alle platt und dann wird das schon laufen. Das hat man schon mal versucht in der Geschichte. Und das war dann, und überall da, wo man es versucht hat, ist es in allgemeiner Armut geendet. Und die Leute waren dankbar und froh, dass sie diese Systeme überwinden konnten.
40% der Studierenden haben durch Corona teilweise monatelang ihre Arbeit verloren. Gleichzeitig, ich wage jetzt noch einmal so eine provokante Gegenüberstellung, gleichzeitig hat der Lidl-Eigentümer Dieter Schwarz sein Vermögen in der Pandemie um über 11 Milliarden Euro gesteigert. Glauben Sie, Herr Schwarz hat so hart gearbeitet, dass er das verdient hat?
Wie wollen Sie denn jetzt Härte der Arbeit messen?
Sagen Sie es mir.
Also, wie gesagt, wenn Sie die Systemfrage hier stellen, kann ich nur auf das zurückgehen, was ich eben gesagt habe. Das ist nicht die richtige Fragestellung. Ja, es ist, Herr Schwarz trägt auch dazu bei, mit den Steuern, die er zahlt, oder mit der Lebensmittelversorgung, für die er steht, dass die Menschen genug zu essen hatten. Und die Regierung hat ja nun, anders als in anderen Ländern, ein hohes Maß an Auszahlungen an viele gemacht. Und soweit ich weiß, auch an Studenten. Ja, wir haben wenn Sie nach Schweden oder in die Niederlande gucken, die auch ja, wo die Regierung viel gemacht haben, dann sagen über 80% der Bevölkerung da, sie hätten es lieber gehabt wie in Deutschland, weil da noch mehr gemacht worden ist. Und das ist ja alles bezahlt worden aus den Steuern, die eben auch ein Herr Schwarz gezahlt hat oder seine Firma. Also von daher ist das...
Aber sind das genug, wenn er in einer so schwierigen Zeit, wo so viele Leute leiden, auch viel, wo es einen Reallohneinbruch gab in der Pandemie, wenn dann ein Herr Schwarz 11 Milliarden Euro dazu verdient, ist das gerecht?
nochmal, ein großer Teil dieser 11 Milliarden sind auch wiederum Steuern, die an den Staat fließen. Und aus diesen Steuern wird das Geld für die anderen bezahlt, die eben in der Zeit nichts verdient haben und unterstützt werden mussten. Das ist ja genau der Kreislauf, über den wir sprechen. Und wir haben auch in der Industrie natürlich Gewinner der Pandemie gehabt. Und das war der Lebensmitteleinzelhandel, weil die Leute nichts anderes tun konnten, als zu essen. Und andere, wenn sie an den Einzelhandel im Bereich Textilien angeht, die waren die großen Verlierer. Da gibt es auch in der Industrie natürlich große Ungleichgewichte. Aber das, was in der Wirtschaft funktioniert, das, was weiter Wachstum erzeugt hat, hat ja auch das, oder führt ja auch dazu, dass eben weiter Steuereinnahmen da sind. Und diese generelle, wir vereinigen uns alle im Elend, das funktioniert nicht. Es führt nur dazu, dass alle miteinander ärmer werden. Wir müssen die Starken stärken, damit die Starken dann, deswegen haben wir Steuerprogression, deswegen haben wir also deutlich höhere Steuersätze und wir hatten sprudelnde Steuereinnahmen durch das Wachstum vor der Pandemie, aus denen heraus wir genau diese Wohlfahrt in dem Land bezahlen konnten, den Wohlstand bezahlen konnten und auch für die Ärmsten was tun können. Mhm. Sie können dann sagen, das reicht nicht, wir müssen mehr machen. Da bin ich ja durchaus bei Ihnen. Oder hier hat es nicht funktioniert, weil da hat man eine Gruppe vergessen oder da hat man die falsche Bemessungsgrundlage genommen. Das sind ja alles dann durchaus auch handwerkliche oder technische Fehler, die vielleicht vorkommen. Auf die muss man aufmerksam machen und um das muss man auch immer ringen. Die Gewerkschaften ringen, seitdem es die Bundesrepublik gibt oder schon länger, aber jetzt in unserem System, natürlich immer wieder darum, dann Lohnerhöhungen und ähnliche Dinge auch zu bekommen. Aber das ist normal und das gehört auch zu unserem System. Ja, wir haben ja, Gerechtigkeit heißt ja auch im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft, dass der mehr hat, dass der mehr verdient, überproportional mehr auch bezahlt als die weniger haben. Wir haben ja eine hohe Komponente auch der Umverteilung bereits im System.
Ich frage nochmal provokant nach, eine Studentin und viele Studierende haben ja Nebenjobs, eine Studentin an der Lidl-Kasse verdient aktuell 12,50 Euro pro Stunde. Und wurde jetzt in der Pandemie mit einem kleinen Corona-Bonus von wenigen 100 Euro abgespeist. Hätte die nicht deutlich mehr, wenn Herr Schwarz mehr abgeben würde?
Nein, weil selbst wenn er jetzt alles abgeben würde, dann hätte sie vielleicht für 2-3 Monate mehr. Und danach hätte sie nichts mehr. Die hätte dann nämlich keinen Arbeitsplatz mehr. Also das nicht, also ich fange wieder am Anfang an, dass es funktioniert nichts. Und bei allem, also ja, ich weiß, dass das alles hart ist bei den Studenten und ich weiß, dass ich auch hier bin, um Stimmen unter den Studenten zu werben, aber ich muss den Studenten auch bei allem Wohlwollen meinerseits, muss ich auch mal sagen, es gibt kaum ein privilegierteres Dasein in dieser Gesellschaft, als Student zu sein. In der Zeit, in der Sie an der Universität sind, und in Gebäuden sich befinden und BAföG bekommen, arbeiten andere Leute, die eben nicht Abitur gemacht haben und die nicht studieren können und die tragen mit den Abzügen, die sie jeden Monat haben und mit den Steuern, die sie jeden Monat haben, dazu bei, dass es den Studenten so gut geht, wie es hier geht. Und am Ende dieses Studiums haben diese Studenten dann auch noch ein höheres Einkommen, fangen später an und gut, wenn es richtig läuft, dann ist die Steuerprogression da und nimmt wieder überproportional etwas mehr weg, aber ich bin mir sehr sicher, dass bei den meisten Studenten oder bei vielen Studenten das hinterher nicht das kompensiert, was vorher die Gesellschaft in sie hineingesteckt hat. Und das ist all die derjenigen, die gearbeitet haben. Und das ist auch ein Gerechtigkeitsthema, was man sich als Student mal überlegen muss. Ja, deswegen, ja, ich weiß, dass es der Wegfall der Nebenjobs hart war, aber es hat auch Hilfen gegeben. So. Und man sollte sich immer bewusst sein, wie privilegiert das eigene Dasein trotz allem ist im Vergleich zu anderen in dieser Gesellschaft.
Hilfen, die leider nicht unbedingt bei allen angekommen sind, aber es gab Hilfen, da haben Sie recht.
Kurzer. Na gut, wenn Sie sagen, dann ist das ein Thema, da muss man darauf aufmerksam machen. Dann das sind ja dann Fehler, da bin ich ja auch dann der Meinung, dass sowas geht dann nicht. Aber wie gesagt, man muss nicht gleich mit der Systemkeule kommen.
Okay. Wir haben viel über Ihr Gerechtigkeitsempfinden gelernt. Kurzer Themenblock zum Schluss, bunt gemischt.
Darf ich noch einen Punkt?
Gerne.
Sie sprachen ja auch von Gerechtigkeit. Mhm. Und wovon wir uns lösen müssen, Gerechtigkeit heißt nicht Gleichheit. Ja, und das ist mir ganz wichtig, weil Gleichheit ist in sich ungerecht. Weil wir sind als Menschen nicht, wir sind gleichwertig, aber wir sind nicht gleichartig. Ja, und von daher müssen auch gesellschaftliche Antworten auch gesellschaftliche Systeme das immer mit berücksichtigen.
Frau Westerwelle, ein paar kurze Fragen zum Schluss. Würden Sie sich als Feministin bezeichnen?
Ja, da geht es mir so ähnlich wie der Kanzlerin. Also ich habe die erste Emma-Ausgabe damals mit meiner Mutter gekauft. Und ich bin für die Frauenquote. Also von daher könnte man sagen, ja.
Nur in Vorständen oder
Frauenquote? Erstmal nur in Aufsichtsräten. Aber ich bin durchaus der Meinung, dass wir über Frauenquoten auch in anderen, auf anderen Ebenen sprechen sollten, einfach um Normalität zu erzeugen. Und ich glaube, dass es genügend Potenzial mittlerweile gibt, gute Frauen, also auch das Leistungskriterium, was immer kommt, zu erfüllen. Also ich glaube, das ist eine Schutzbehauptung, zu sagen, da gibt es nicht genügend. Ich würde vielleicht bei der einen oder anderen Industrie eine andere Form von Quote nehmen, weil wenn da in der Tat kaum Frauen sind, muss man schauen, ob man dann gleich auf 50% oder sowas geht. Aber im Großen und Ganzen bin ich dafür, einfach um Normalität zu erzeugen. Punkt. Und Normalität ist, dass die Geschlechter gleich verteilt sind. Ja, und deswegen, ja, wenn Sie das so wollen, dann kann ich mich als Feministin bezeichnen. Ich lehne das Gendern ab, in der Tat. In der Gestalt bin ich dann nicht Feministin, weil ich einfach sage, dass man sich da am falschen Objekt verkämpft. Es kommt eher auf die Weiterentwicklung der Lebensumstände an und nicht, dass wir wirklich eine Gesellschaft schaffen, in der das in den Köpfen beide Bilder drin sind, selbst wenn ich eine männliche Form, die ja nun mal das generische Maskulinum bei uns in der Sprache ist, selbst wenn ich sie benutze, dann muss ich aber alle diversen Bilder im Kopf haben. Und das erreiche ich, glaube ich, nicht durch Sprache, sondern das erreiche ich eher durch die Veränderung der Tatsachen.
Ich habe eine Umfrage gefunden, nach der ich Sie fragen wollte, von der Justus-Liebig-Uni Gießen. Das Ergebnis war, dass nur 3% der Menschen, die sich der LGBTQ-Community zugehörig fühlen, die CDU wählen möchten aktuell. Nur 3%. Wie erklären Sie sich das?
Weil Sie wahrscheinlich denken, dass die CDU Ihnen zu konservativ ist. Obwohl die Ehe für alle ja auch in der Regierung Merkel eingeführt wurde, nicht, wenn ich mich recht entsinne. Und obwohl die CDU eine eigene LGBT-Gemeinschaft ja auch hat oder Vereinigung hat. Also wir sind da sehr viel moderner, als man denkt. Wir haben einen verheirateten Bundesminister, ja, der mir jetzt spontan einfällt. Das ist ja so ein bisschen wie auch, dass man der CDU den Feminismus, von dem sie sprachen, nicht zutraut. Aber wir sind die erste Regierung oder die erste Partei, die eine weibliche Vorsitzende hatte, die eine weibliche Kanzlerin stellt, die erste weibliche Verteidigungsministerin gestellt hat, die eine EU-Kommissionspräsidentin gestellt hat. Also ich glaube, dass die CDU da manchmal auch einfach vielleicht ein bisschen traditioneller rüberkommt, als sie wirklich ist. Aber das hängt auch damit zusammen, dass wir nicht so viel über die Dinge reden, sondern sie eher machen, ohne groß drüber zu reden.
Zwei Fragen habe ich noch für Sie. Was war Ihrer Meinung nach der größte Fehler Ihrer Partei in den letzten 4 Jahren?
In den letzten 4 Jahren?
Oder ein Fehler, der Sie besonders geärgert hat?
Ich habe den vorgezogenen Atomausstieg für einen Fehler gehalten. Ich halte nicht den Atomausstieg als solchen für einen Fehler, aber es wäre besser gewesen, wir hätten uns an die ursprünglichen Zeiten gehalten, die mal angedacht waren. Das würde uns jetzt nämlich bei der Energiewende sehr, sehr helfen. Dann könnten wir nämlich und hätten wir auch viel, viel schneller aus der Kohle aussteigen können, wenn wir nicht auch noch parallel und eben etwas vorgezogen aus der Kernkraft ausgestiegen wären. Also das hat sich im Nachhinein als Fehler erwiesen.
Und was war der größte Erfolg Ihrer Partei in den letzten 4 Jahren, Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, dass der größte Erfolg meiner Partei der war, dass wir die letzten 16 Jahre, die mit großen Krisen belastet waren, erfolgreich für dieses Land gemanagt haben. Darauf kommt es ja auch an. Das eine ist ja, welche Ziele und Pläne und Wünsche ich auch in Wahlprogrammen habe. Aber wenn Sie hinterher regieren, regieren Sie in Koalitionen. Da können Sie ohnehin schon nicht immer alles so umsetzen, wie Sie es gerne machen würden. Und Sie werden von außen mit Themen konfrontiert, die Sie so auch nicht auf der Agenda hatten. Und darauf müssen Sie reagieren. Das heißt, gutes Regieren, erfolgreiche Politik heißt auch einfach das Managen des Möglichen. Und wenn Sie sich mal überlegen, Angela Merkel hatte gerade angefangen, dann hatten wir die größte Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten mit dem Zusammenbruch von Lehman Brothers und der Finanzkrise. Die hätte die ganze Weltwirtschaft in Armut also die ganze Welt in Armut stürzen können, wenn man da falsch reagiert hätte. Und da ist richtig reagiert worden. Deswegen ist das glimpflich abgegangen. Wir hatten danach die Euro-Krise, die hätte die Europäische Union zusammenbrechen lassen können, wenn man es falsch gemacht hätte. Das ist aber nicht passiert. Sie holpert vor sich hin, aber es gibt sie noch. Sie muss auch wiederbelebt werden. Auch die Flüchtlingskrise, ich mag den Begriff da nicht, aber auch die Situation mit den Flüchtlingen 2015 hätte noch eine viel größere Sprengkraft innerhalb Europas und auch in unserem Land entwickeln können. Und ich finde, wir haben das gut bewältigt. Und die Pandemie, genau das Gleiche. Auch das war jetzt nicht perfekt, aber es hätte auch alles schlimmer werden können. Und wenn Sie mal mit jungen Spaniern oder Italienern und ähnlichen Ländern sprechen, dann sagen die Ihnen alle, ihr habt auch hier wieder mal auf Wolke 7 gelebt in Deutschland. Und das ist schon etwas, was man meiner Partei und auch durchaus dann der Großen Koalition zugutehalten muss. Auch wenn es nicht 100% war, aber das gibt es nirgendwo.